Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Episode von Finance Data People. Heute mit Patrick Lux. Patrick ist ein sehr, sehr erfahrener Interim-CFO im Private-Equity-Umfeld mit einer besonderen Spezialisierung auf den Software-as-a-Service-Bereich. Wir sprechen jetzt sehr, sehr detailliert über sein letztes Projekt, das einer der größten und spannenden Software-Exits in diesem Jahr war. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann hört unbedingt rein. Viel Spaß beim Zuhören und beim Zuschauen. Patrick, herzlich willkommen in München.
Hi Sascha, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Ich freue mich jetzt auf einen spannenden Ausflug in die Welt eines sehr, sehr erfahrenen Interim-CFOs, inklusive einiger spannender Themen, die du auch kürzlich begleiten durftest, Stichwort Exit, kommen wir aber gleich drauf. Es ging aber nicht als CFO los, habe ich im Vorgespräch gelernt, sondern im HR-Bereich.
Genau. Meine erste Station war wirklich Mittelstand, geprägt im badischen HR begonnen. Und was ziemlich spannend war, das Unternehmen hatte Zukäufe getätigt, hat sich es war zu komplex, ja. Und damit bist du in eine gewisse Cash-Situation gekommen, die man so in der Form nicht haben wollte. Und der CFO war ein Amerikaner, John, war ein sehr, sehr guter Freund heute, und musste zusammen mit KPMG eine Reorganisation machen, ja, oder ein Sanierungskonzept erstellen.
Und IDW 6 dann, oder was?
Nee, das war noch früher, das war schon 1992, okay. 95, okay. Ja. Und, war spannend, weil John und die KPMG-Kollegen konnten natürlich Englisch, aber der Inhaber konnte nicht so gut Englisch. Ne? Und dann haben wir mich quasi erstmals als Übersetzer dazugezogen. Da ich aber Steuern und Prüfungswesen studiert habe, hat John dann relativ schnell zu mir gesagt, du musst da in Summe das ganze Projekt unterstützen. Und somit kam ich recht zeitnah dazu, das ganze Unternehmen mir anschauen zu dürfen und zu schauen, wie so Unternehmen funktionieren, was ich super spannend finde. Mhm. Und seither schaue ich auch jeden Tag, wenn ich Unternehmen betreue, als erstens auf dem Cash-Stand, ja, um sicherzustellen, dass wir genügend Geld auf dem Bankkonto haben und immer ein Gefühl zu haben, wie viel Geld kommt rein demnächst und wie viel geht raus.
Aber dann gab es ja schon eine Affinität für Zahlen. Also wenn du Steuern und Prüfungswesen studiert hast, dann...
Genau. Gab schon immer, wollte aber dann nie ins Steuerbüro. Das war mir dann wirklich zu trocken, weil ich wollte schon immer in ein Unternehmen reingehen. Ich wollte schon immer schauen, wie Dinge funktionieren und noch verstehen. Und was auch hinter den Zahlen steckt. Ne? Und das war mir ehrlicherweise im Steuer ein bisschen zu wenig, ja, immer nur die Abschlüsse zu machen, jedes Jahr ungefähr dasselbe. Und deswegen recht zeitnah sofort in die Industrie abgebogen.
Okay. Das heißt, 1992 warst du mit dem Studium dann fertig? Nee,
95.
95 warst du mit dem Studium fertig. Und 92 hast du aber diese Rolle schon.
Nee, 95 war ich Studium fertig. Und dann habe ich die Rolle übernommen.
Okay.
Da haben wir 2 Jahre das ganze Konzept durchgezogen. Und ich wollte dann auch unbedingt restrukturieren, weitermachen, weil es war unfassbar, also hat mir riesig Spaß gemacht, tut es auch heute noch. Und habe die Kollegen dann gefragt, habe aber zu der Zeit Berufsakademie oder duale Studiengang gewählt für Steuern und Prüfungswesen.
Ach, das war dual, das
genau, dual.
Parallel,
okay, genau. Ne? Mhm. So, und dann habe ich nochmal drauf studiert, Wirtschaftsrecht, und bin dann danach aber sehr konsequent zur KPMG gegangen.
Verstanden.
In die Restrukturierung.
Okay, dann hast du Wirtschaftsrecht noch studiert und bist dann ganz klassisch in den Restrukturierungsbereich bei der
KPMG. Genau.
Das war dann wann?
Das war dann 2001 bis 2005. Mhm. Ja, da bin ich zur KPMG gegangen, restrukturiert in Europa, alles dort aufgebaut oder mit aufgebaut. War ganz toll, ja, viele Sachen gesehen und sehr prägend. Also ich versuche jetzt immer in meinen Mandaten zu schauen, dass ich bei die alten Kollegen nur noch auf dem Alumni-Treff sehe und nie in meinen Firmen. Ja,
ja, das ist sonst wird's gefährlich. Ja,
genau.
Dann haben wir genau das Cash-Problem, was du gerade beschrieben hast, genau, in der genau, Regel. Genau. Deswegen guckst du jeden Tag.
Genau. Ne?
Jetzt bist du heute ja sehr, sehr, sagen wir mal, viel beschäftigter Interim-CFO, würde ich es nennen. Hast sehr, sehr viel zu tun, überwiegend im Private-Equity-Bereich, überwiegend auch im SaaS-Bereich. Wann kam die eigene Gründung?
Die Gründung habe ich gemacht vor 4 Jahren, ja, 4 Jahren ungefähr. Die Idee war aber schon, als ich um die Mitte 40 war, ja, habe ich mir dort schon Gedanken gemacht, weil ich quasi viele Levels hatte. Ich war in der Beratung, ich habe mal für die Holzbrink-Gruppe gearbeitet, in der Holding, also Family Offices.
Nach KPMG?
Oder? Nach KPMG, ja, war Holzbrink. Und habe dann quasi wie die PE-Kolleginnen und Kollegen jetzt als Investmentmanager die Dinge getrieben. Bin dann danach daraus im Konzern zum ersten Mal als CFO in die Mediengruppe Mainpost, ja, mit über 100 Millionen Euro Umsatz und dann zum ersten Mal CFO, noch mit 38 oder 39. Und dann habe ich quasi alles Linie, Beratung, Investment. Und dann habe ich gedacht, komm, das sowas, sag mal, Abwechselndes und Quirliges möchte ich immer haben und nicht nur immer ein Unternehmen. Das wäre jetzt, glaube ich, nichts für mich. Mhm. Und dann habe ich Mitte 40 schon entschlossen, dass ich das tue. War es aber noch ein bisschen schwierig, weil da hat man gerade Haus gebaut und da hatte ich ein paar finanzielle Verpflichtungen. Ja, die haben wir jetzt, sagen wir mal, sehr zurückgefahren, ja, die finanziellen Verpflichtungen. Jetzt kann ich quasi das machen, was mir am liebsten ist. CFO in der Mitte mitgestalten, sei es wachsen, aufräumen und das zusammen hoffentlich immer mit einem tollen Management-Team, wie ich jetzt immer hatte bisher. Ja.
Mhm. Das heißt, 2021 dann begonnen, quasi als Interim-CFO, deine Erfahrung quasi aus allen Vorstationen entsprechend einzubringen. Immer saß dann oder waren es auch unterschiedliche Themen?
Ongeboardet habe ich in der Tat auch ein Rechenzentrum, ja, dann aber auch ein Online-Portal und dann aber seit Magua immer SaaS-Companies.
Genau, da haben wir uns ja auch kennengelernt, ja, beziehungsweise hast du uns netterweise besucht.
Genau.
Besucht und sehr, sehr gut besucht. Jetzt arbeiten wir ja auch sehr, sehr eng zusammen auf zahlreichen Themen, was auch sehr, sehr viel Spaß macht und schön ist. Was macht dir am meisten Spaß? Also es ist ja auch, sag ich mal, durchaus nicht unanstrengend, die Themen zu machen. Ich kenne dich ja als sehr, sehr Hands-on-Typen, also bist es nicht so der CFO, der von oben so ein bisschen rumschwebt und dann schlau daherredet, wie viele andere Interim-Manager, sondern du machst ja tatsächlich auch was. Ja. Was reizt dich daran? Weil viele wollen ja dann irgendwie vielleicht auch mal weniger machen oder es ruhiger haben. Es macht mir jetzt zumindest nicht den Eindruck, dass das dein Ziel ist.
Nein, ich will schon immer sehen, was funktioniert. Ne? Ja. Ich glaube auch, du musst auch immer wieder abgeben können. Ja? Und wenn ich abgeben kann, habe ich eine gewisse Erwartungshaltung an die Leute, die das dann machen, ja, an meine Teams im Accounting-Bereich, im Order-Manage-Bereich, im Controlling-Bereich, ja. Und ich habe halt immer das Gefühl, wenn ich selber mal gemacht habe, weiß ich genau, wie viel Arbeit das dahinter steckt, wie viel Zeit das dahinter steckt und dass man sich auch manchmal erstmal Gedanken macht und dann erst liefert und nicht sofort anfängt, ja, oder wie man badisch und sagt, loslegt, ja. Und deswegen ist mir immer wichtig, dass ich auch immer wieder mal einen Deep Dive machen kann. Aber, und das macht halt das Spannende gerade aus, du bist halt dann auch immer wieder, wenn du mit im Budget sprichst, mit den Magoas dieser Welt, aber mit EMZ dieser Welt, mit Carlyles dieser Welt, und wenn du mit den Exit bist, dann hast du wieder eine ganz andere Welt. Ne? Also dieses von ganz, ganz hochprofessionell und sehr, sehr pushy, ja. Und dann aber wieder unten, dass ich auch manchmal noch Excel darf, ja. Die Controller haben es manchmal nicht so gerne, wenn ich meine eigene Excels aufbaue, aber es funktioniert immer noch sehr, sehr gut und sie sind dann immer wieder happy, ja.
Ja, also ich bin da hundertprozentig dabei. Also wir sehen ja auch den ein oder anderen Interim-CFOler. Ich glaube, es reicht einfach heute auch nicht mehr zu sagen, ich habe 40 Jahre Berufserfahrung und deswegen kann ich alles, sondern diese Hands-on-Skills sind halt so wichtig. Ich meine, du hattest ja bei dem einen Projekt, wo man zusammen ja schon mal eruiert hatten vor 2 Jahren, da hattest du ja auch nur eine Controllerin an deiner Seite, ne?
Genau.
War ja sonst niemand da.
Genau. Und die mit der einen Controllerin und mit einer neuen Kollegin im Accounting haben auch den Exit gestemmt.
Ja.
Also ich bin jetzt aber auch kein großer Freund von Riesenteams, ja, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich habe jemanden, wo ich genau weiß, was die Person kann, vielleicht auch eine zweite als Fallback, wobei meistens in so kleineren Tickets bin ich das Fallback, ja. Also wenn ein Trixi, du hast ja kennengelernt, Trixi in Urlaub war ich der Controller, ja. Wenn die Melanie, meine Head of Accounting, in Urlaub war, im Notfall habe ich den Zahlungslauf machen können oder müssen oder gewisse Sachen buchen, ja. Und das finde ich manchmal gar nicht schlecht, das groundet ein bisschen und dann geht's auch wieder weiter.
Mhm. Ich habe trotzdem, wir hatten mal im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, du bist trotzdem, hast immer geguckt, dass du, sage ich mal, Strukturen baust. Das sind ja oft längerfristige Projekte, die du begleitest, dass du Strukturen baust, dass du selber nicht zu sehr im Tagesgeschäft versinkst, damit du auch entsprechend Projekte umsetzt. Ne? Weil ich sehe das oft bei Interimlern, auch wenn wir für Projekte pitchen, dann heißt es oft, nee, wir holen jetzt mal einen Interimler rein, der macht dasselbe und am Ende macht er gar nichts, weil nach 2 Wochen halt irgendwie dann das Tagesgeschäft um die Ecke kommt und dann bist du zwar busy, aber setzt nichts um. Ja. Wie gehst du sowas an, dass du über einen längeren Zeitraum dann sicherstellst, dass das nicht passiert?
Ja, ich denke immer vom Ende her. Ne? Also wenn ich zum Beispiel genau weiß, ich bleibe den kompletten Turnus drin, also von Onboarding bis Exit, dann lege ich mir einen Plan hin und sage, okay, normalerweise habe ich eine 5-Jahres-Periode. Ich will ein Jahr vorher fertig sein, weil dann beginnt der Exit. Dann habe ich ein Jahr Onboarding, also alles aufbauen, PPA, Erstkonsolidierung, Closing Bilanz, Reporting aufbauen. Mhm. Du kennst das ganze Spiel. So, dann habe ich noch 3 Jahre dazwischen. In den 3 Jahren muss ich schaffen, ein Team aufzubauen und die Tools aufzubauen, die Infrastruktur aufzubauen, dass ich das letzte Jahr Ruhe habe. Ja, und Ruhe haben bedeutet für mich, wirklich fokussiert die ganzen Streams im Exit begleiten kann oder steuern kann, ja, und mich darauf fokussieren kann. Und dann muss mein Team im Hintergrund das Tagesgeschäft machen können. Komplett. Mhm. Ja, und das ist schon mein Ziel, ja. Wenn ich einen kompletten Turnus habe, wenn ich jetzt wie bei Kai in Amsterdam bei Effectory bin, versuche ihm das beizubringen, ja. Also, dass auch er gleich vom Ende her denkt und er sich da diesen Freiraum jetzt die nächsten 2-3 Jahre schaffen muss über die Workflows, über die Leute, die er einstellt. Ja, über die Charaktere, wie er sein Setup aufbauen will, dass er das schafft, weil das versuche ich jetzt ihm vom Tag 1 neben Cash beizubringen, dass er dieses letzte Jahr, ich sag's mal ganz hart, genießen kann, weil das ist eine unfassbar intensive Zeit, aber eine unfassbar schöne Zeit. Du lernst viel, du hast ganz viele tolle Menschen, die du kennenlernst, du hast ganz viele Themen, die du neu nochmal denken darfst und kannst, und das natürlich ist, sondern auch hat man manchmal auch sehr wenig Schlaf und kaum Wochenenden und immer wieder Meetings, aber ich fand das eine unfassbar coole Zeit.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich meine, du hattest ja mehrere Projekte auch parallel jetzt seit 2021, das ist dann durchaus herausfordernd, ne?
Ja, es war schon das ein oder andere Wochenende dazwischen und was du vorhin über Interimsleute gesagt oder Interimsmanager, sei es CFO oder es gibt ja auch andere Interimstätigkeiten. Auch das passiert mir manchmal, dann nehme ich diese Arbeit und mache die, ja, manchmal Samstag, Sonntag, ja, weil ich muss mir ja meine Freiheiten schaffen, ja, und manchmal muss ich es dann auch wegarbeiten, das mache ich aber dann, wenn ich Ruhe habe, aber ich brauche die Luft, ich muss ja gestalten, ja, mich holt man ja rein, dass ich danach, dass es besser ist, deutlich besser ist, ja, und das sonst, das ist auch mein Anspruch an mich selber, ja, dass die Themen, die ich anfasse, ja, dass die danach deutlich besser sind. Das heißt, die Workflows müssen laufen, die Reportings müssen besser sein, das Unternehmen muss mit deutlich anderem Cash dastehen. So, das ist mein großes Ziel, ja, wenn ich meine Engagements angehe. Mhm. Und wenn du das dann hinbekommst, dann musst du manchmal selber Dinge machen und mal Samstag, Sonntag.
Mhm. Gehört dazu, ja. Kann ja auch ein Lied davon singen, ja. Das ist halt leider auch ein bisschen, ja. Jetzt haben wir das Thema Exit schon ein paar Mal angerissen im Gespräch. Du hast jetzt ja auch gerade einen durchaus bekannten Exit im Softwarebereich in Deutschland begleiten dürfen, wobei der sogar Cross-Border war, glaube ich, ja, wenn man das streng genommen. Wie ist die Rolle von einem Interim CFO beziehungsweise auch von einem normalen CFO in so einem Prozess? Okay.
Ja, ganz klassisch. Du betreust deine Streams als CFO, ja, Finance, Tax. Bei mir kam noch Legal dazu. Du hast aber in dem ganzen Prozess natürlich auch die ganzen anderen Tech-DD, Commercial DD etc. Und da bist du auch immer ein Teil davon, weil du musst ja wissen, was wird in diesen Berichten geschrieben, ja, was ist die Idee dahinter? Weil final kommt ja alles zu der Equity Story dazu, mhm, und ein Kernelement davon ist der Businessplan, ja, und da musst du immer wieder schauen, passen diese Puzzles und passen diese Richtung in meinen Businessplan rein, mhm, passen sie auch zu meinen Data Cube, den ich entwickelt habe, ja, und das ist halt immer wieder ein großes Thema. Ist viel Kommunikation, viel Austausch. Das war schon anstrengend ist das falsche Wort, aber herausfordernd, würde ich sagen, ja, um alles im Blick zu halten und zu wissen, hier drehe ich und da fällt genau das um.
Ja. Glaube ich, ja. Stichwort auch Unterlagenbereithaltung, da werden ja wahnsinnig viele Unterlagen dann angefragt, gerade wenn du jetzt 3 Streams quasi hauptverantwortlich betreust. War das alles, ist es üblicherweise alles da oder musst du dann auch viel live verarbeiten? Wie gesagt, ihr hattet ja auch ein schmales Team. Ist da so deine Erfahrung in der Praxis? Und was ist auch die Best Practice? Ja, wie gehe ich in so einen Prozess am besten rein? Habe ich einen Datenraum quasi schon fertig oder wie mache ich es am besten?
Ja, das ist natürlich das Ziel, das, was man hat. Und als CFO hat man immer das Ziel, ja, so exit-ready zu sein, wie ich vorhin gesagt habe, dass ich es genießen kann. Mhm. So, und es ist aber so, du hast natürlich, wir hatten schon immer einen Data Cube, ja, wir haben schon immer Snowball, ja, wir wollten schon immer wissen, wie viel Churn habe ich? Warum churnen die Kunden? Ja, wie viel Upsell habe ich? Ja, was passiert da gerade? Ja, wie viele Neukunden habe ich? In welcher Region? Also wir konnten schon auf unser Data Cube immer verschiedene Blinkwinkel haben.
Habt ihr den entwickelt, als du an Bord kamst?
Ja.
Oder?
Ja,
ja. Also es war eins deiner ersten Amtshandlungen, genau, zu sagen, wir bauen so ein Data Cube.
Ja, genau. Also die Anfrage war schon da von Magua, ja, weil natürlich, wenn du ein Softwareunternehmen kaufst und die Kollegen kennen ja ihr Business, dann war eines der ersten Fragen, okay, das Reporting für die Banken muss stimmen und by the way, bitte Snowball, du weißt ja, wie das geht, Patrick, klar. Mhm. Wir mussten dann zum ersten Mal aber erstmal ein Rechnungstool, ja, zum Rechnungsstellen kaufen, weil die hatten früher alles in Excel. Ja, also als ich ankam, war es eine unfassbar große Excel-Datei über, ich weiß nicht, wie viel Spalten und Zeilen und drüber stand eine Markierung, wer diese Excel verändert oder löscht, hat ein Gespräch mit der Personalabteilung. Ja, wenn das weg gewesen wäre, hätten die keine Rechnung mehr stellen können. Ja, also, und das haben wir dann alles auf stabile Füße gehalten und natürlich die Rechnungsstellung mit den ganzen Line-Items sind nachher meine Quelle für die Snowball. Da weiß ich, Upsell, Downsell, wo kommt's her, etc. etc. Und das haben wir dann aufgebaut. Natürlich war das dann immer ein Problem. Wir waren ein Jahr vor dem Plan. Und dann hat man im Jahr 2022 haben wir erst angefangen damit, ja, und haben natürlich alle Verträge zum Januar 22, die schon bestanden haben, in das Tool genommen, ne? Mhm. Deswegen war die Datenquelle, muss man teilweise doch noch zumindest zur Validierung auf Excel in 2021 gehen. Das war schon ein bisschen tricky in dem ganzen Prozess, aber ansonsten haben wir seit 22, 23 klar Fokus gehabt. Wir sind zum Exit, dem eigentlichen Jahr, also für uns erstmal gedacht, ein Jahr später gemacht hätten, jetzt war es halt ein Jahr früher, haben wir schon immer gesagt, wir möchten 3 Jahre die Daten sauber und konstant in unserem System haben. Ne?
Gibt es da irgendwie aus deiner Sicht besonders gute Tools für das Thema Rechnungslauf oder können die alles Gleiche?
Die können mehr oder weniger alles das Gleiche. Ich glaube, es ist eher, die Tools können recht viel. Du musst schauen, dass die Daten richtig reinkommen. Ja, also das ist ehrlicherweise. Und das ist manchmal, wo man schon als CFO aufpassen muss. Ja, viele sagen dann, ja, du brauchst das Controlling und dieses Tool und jenes Tool. Aber im Endeffekt sind es die Kolleginnen und Kollegen, die die Order-Forms in das Rechnungstool geben. Ne? Und wenn die statt Non-Recurring Recurring machen oder wenn sie zum Beispiel statt Preiserhöhung Seat-Erhöhung machen, ne? Dann weißt du, dann machst du eine falsche Annahme in deinem Upsell. So, und deswegen ist es, würde ich auch da immer wieder schauen, dass die Leute, die das eingeben, es so gut wie möglich richtig machen. Ne? Und da suche ich auch immer nach einem Tool, da menschelst, ja, aber du tippst da ein und du tippst in einem wachsenden Unternehmen sehr viele neue Kunden hoffentlich ein. Da freue ich mich auf KI, um irgendwas zu finden, wo quasi einen Qualitätscheck machen kann. Mhm. Ja, relativ schnell ist das, was da steht. Wie bekomme ich das rein, dass die Datenbasis sauber ist? Weil sonst habe ich shit in, shit out.
Ja, absolut. Also ich meine, das ist auch meine Rede. Auch, ja. Meine Rede, ja. Das Tool löst nicht das Problem. Genau. Das Problem sitzt meistens vorm Rechner. Genau. Aber du kannst trotzdem schon, sage ich mal, vielleicht auch das Tool so konfigurieren, dass du Fehler halt möglichst ausschließt. Ne? Wenn das Thema Kundenkohorte in Freitextfeld ist, das optional ist, dann wirst du keine einzige Kundenkohorte wahrscheinlich in deinem Data Cube am Ende finden.
Klar.
Wenn du die Möglichkeit hast, das entsprechend zu konfigurieren, dann sollte man darüber nachdenken. Ne?
Klar, aber es ist richtig. Und wenn du nachher den kompletten dann stehen hast, aber du wirst über der Zeit, also ich weiß nicht, wie häufig wir noch die Daten immer wieder angereichert haben, ja, und dann wieder nachgepflegt haben. Ja, dann haben wir uns teilweise, auch das habe ich teilweise mal am Samstag oder am Sonntag gemacht, das Controlling, aber auch die Kolleginnen und Kollegen im Order Management und auch unser CEO hat mir manchmal geholfen, die Daten da nochmal anzureichern, dass wir diese Analysen auch fahren können. Ja. Mhm. Also heute mit dem Wissen heute würde ich gleich von Anfang an, also wie soll ich sagen, ich würde von Anfang an viel mehr investieren, dass es von Anfang an richtig läuft und nicht sagen, das hole ich nach, weil das Nachholen holst du immer mit mehr Zeit und mit mehr Fleiß und Schweiß nach.
Ja, und gleichzeitig kriegst du nur 50 E-Mails von der LegalDD pro Woche und 30 E-Mails vom Tax Workstream und dann will die Financial Due Diligence noch ein paar Adjustments haben und ein paar Sachen durchdiskutieren und nur 3-4 Management-Sessions und wenn du dann halt irgendwie in den Stammdaten rumdoktern muss, dann langweilig wird es ja nicht in so einem
Prozess. Aber das hatten wir Gott sei Dank vorher schon. Also was ich beschrieben habe, war die Zeit, dass wir alles soweit hatten. Ja. In dem Prozess war es dann relativ easy.
Okay, also wirklich Bilderbuch.
Ja, Bilderbuch, aber 80% Bilderbuch, das andere war
schon mal mehr als die meisten anderen. Ja.
Und hat auch die Investmentbank noch gut mitgeholfen und die Kollegen vom P. Also muss man auch sagen, das war ein richtig Joint Erfolg, weil auch da, das ist auch eine Komplexität, die du manchmal hast. Du kennst zwar den Investment Manager und Managerin und das Team dahinter von deinem PE, aber es kommen die Investmentbank rein. Das sind Leute, die hochmotiviert und sehr, sehr, zielorientiert, aber du weißt nie, wie sind die Charakter, was könnte gut und worauf muss man achten. Dann hast du die ganzen Due Diligence Berater drin, ja, die auch wieder ihre Teams bringen, ja, dann hast du die Legal Leute, jeder bringt ihr Team, ne, und da macht es komplex, weil du immer wieder neue Leute kennst und musst die relativ schnell einschätzen können. Mhm. Was können die nicht, wem muss ich was sagen, wem muss ich wie was sagen, dass es funktioniert. Das ist eigentlich die größte Komplexität, weil deine Teams, die kenne ich schon und das PE-Haus kennst du auch schon.
Ja, klar. Ich meine, da sind halt schnell mal irgendwie 50 externe Personen irgendwie involviert, ne?
Dann die Abstimmungsrunden. Das ist das, was wirklich Zeit kostet. Mhm. Wo man sich dann auch wirklich manchmal freut, wenn man wieder eine Stunde Excel darf. Ja. Das glaube ich. Einfach in Ruhe, bei einer guten Musik ein bisschen Excel, ja.
Ja, das kann schön sein, ja.
Genau.
Du hattest vorhin schon das Thema, also Tax, Legal, Finance ist ja, sage ich mal, vergangenheitsbezogen bis zum heutigen Zeitpunkt. Das andere sehr, sehr wichtige Konstrukt ist ein Businessplan, den ich in so einem Exit-Prozess brauche. Was macht für dich einen guten Exit-Businessplan aus? Weil viele, die sagen ja dann, ja, nächstes Jahr nochmal 50% und dann nochmal 80% und dann explodiert alles komplett. Also wie gehst du das Thema Businessplan in so einem Prozess an?
Ja, ich versuche schon ein, zwei Jahre davor mit dem Management so eine Art Treibermodell zu entwickeln, da ich sagen kann, okay, wir möchten so und so wachsen, was brauchen wir dazu? Wie viel Quota Carriers brauchen wir dazu? Wie viel müssen die erreichen? Wie lang ist die Hochlaufphase? Erstes halbe Jahr müssen die angelernt werden, ist Onboarding-Phase und dann generieren die Umsatz im ersten Jahr 300.000, im nächsten Jahr 500.000 etc. etc. So. Dann, wenn ich diese an Bord habe, wie viel Marketing muss ich denn machen? Ja, also wie muss ich meine Pipeline befüllen, dass ich das neue Sales-Team auch füttern kann? So. Und das finde ich schon sehr, sehr wichtig, dass man das im Businessplan hat, weil genau das kannst du dann nach vorne projizieren und hast aber auch die Daten auch aus der Vergangenheit, wo du genau sagen kannst, okay, unsere Vertriebsleute erreichen im Schnitt so und so viel Umsatz im Jahr, so und so viel neue Order Intakes, die wir reinbekommen. Mhm. Das ist natürlich, wo ich immer drauf achten würde. Und wir haben es dann überm Laufen gemacht, ja, in dem Prozess. Ich würde es heute aber sofort von Anfang an beginnen. Ja, nicht erst, einen Dreijahresplan hatten wir schon immer. Ja, aber diese Logik gleich runtergebrochen. Von Snowball in die GNV, in Cash, in Bilanz. Wie hängt das alles zusammen? Welche Treiber stellst du da ein? Das von Anfang zu haben, bringt natürlich dem Finanzamt mehr Sicherheit, wenn er mit dem PE-Haus spricht und mit dem anderen Finanzierer. Aber intern tut sich dann viel, ne, weil jeder schon in dieser Logik denkt. Mhm. Ja, und dann denken nicht nur der CFO und der CEO im Exit in die Logik, sondern auch der Head of Sales denkt gleich mit. Und kann es auch allen erklären, ja. Und dann hast du auf einmal eine gemeinsame Sprache und das ist wahnsinnig wichtig.
Also das Tool Businessplan auch als Change-Tool
sozusagen
frühzeitig
einbinden. Das ganze Mindset vom Team über der Zeit der Value-Creation-Phase und als Heranführung zur Exit würde ich immer versuchen.
Finde ich super spannenden Punkt, weil oft ist das ja so ein notwendiges Übel, dass man sagt, jetzt müssen wir mal schnell so einen Businessplan hinknallen, dass wir irgendwie durch den
Exit kommen. Über fünf Jahre.
Und du sagst aber, okay, wir implementieren den von Anfang an und machen den auch treiberbasiert, dass jeder quasi die gleiche Geschichte erzählt zu dem Unternehmen, vielleicht aus seiner Warte, aber dass die Treiber quasi wirklich bottom-up auch greifen und du es halt dann auch am Ende begründen kannst. Ne? Genau. Wenn du irgendwie sagst, jetzt nächstes Jahr, denke ich, wachsen wir so um 10%, dann und hast keine Begründung dafür, dann wird es halt entsprechend schwierig.
Klar, und auch die anderen Leute gehen auch mit den ganzen Begriffen um. ARR, MAR, ACV, Order Intake, ja, du hörst ja von Sales-Leuten alles. So, und das musst du immer sortieren, ja. Und dann hast du auch eine gewisse Kontinuität, in was was und wie es kommuniziert wird. Ne? Und dann spricht man halt über ACV an der richtigen Stelle und über ARR an der richtigen Stelle oder über MA an der richtigen Stelle. Und das ist natürlich dann sehr, sehr wichtig, weil sonst hast du natürlich häufiger mal das Thema, dass du dann gerade auch bei den Expertengesprächen, das dann heißt, der Head of Sales hat aber gesagt, er hat so und so viel ACV. Dann sag ich, ja, das übersetzt bedeutet das so und so viel ARR. Und dann, da musst du schon schauen, dass du einigermaßen dieselbe Sprache sprichst. Oder es hilft.
Wahnsinn. Mm-hmm. Wie ist es bei dir so in Projekten, wenn du feststellst, dass die Meinungen oder Interessen vielleicht so ein bisschen auseinanderdriften? Bist du dann eher einer, der auf Konfrontation geht, oder bist du einer, der üblicherweise alle wieder an den Tisch bringt? Gehst du davor?
Ja, also erstmal finde ich unterschiedliche Meinungen wichtig. Ja, das ist erstmal ein ganz großes Anliegen, mir mal sowas zu sagen. Und auch die unterschiedlichen Blickwinkel. Ja, weil manchmal ist man ja in seinem eigenen Tunnel gefangen und schaut und denkt nur an Science. Ja, und der CFO macht so, der Marketing, Head of Marketing macht so, Sales macht so und der Entwicklungschef macht so. Aber du musst ja schauen, dass du ein ganzes Unternehmen bist. Ja, und da muss manchmal der CFO zurückstecken und sagen, normalerweise haben wir 30 Tage Zahlungsziel. Wenn der Vertriebler aber dann nachher sagt, naja, aber ich kann den Kunden gewinnen, wenn wir über 45 Tage reden, weil das ist sein Painpoint, dann ist es super, wenn wir vorher drüber reden, dann kann ich es über meine Cashplanung wieder vordenken. Mhm. Ja. Schwierig ist immer nur, wenn er es ausmacht und ich bekomme es als Letzter mit. So, und das muss man einfach auflösen, ja, dass der Vertriebler versteht, warum brauche ich das, weil ich brauche es für meine Cashplanung. Und ich muss auch verstehen, was seine Painpoints sind, dass er den erfolgreichen Abschluss hat. Weil wenn er keinen Abschluss hat, dann habe ich auch keinen Cash. Mhm. Ja, also da hängen ja viele Sachen zusammen. Und das ist was, wo man dann wirklich unterschiedliche Blickwinkel hat. Die muss man zusammenbringen. Und dann ist sicherlich auch mal das ein oder andere intensivere Wort dabei, aber im Endeffekt wollen alle nur das Beste fürs Unternehmen. Das ist immer so, wenn du wirklich drüber schaust, macht's keiner böse, sondern nur meistens, weil er nicht das weiß vom anderen, warum er gerade so handelt.
Mhm. Jetzt hatten wir letztens mal telefoniert, das ist mir hängen geblieben, wo du dann meintest, ich meine, du hast ja jetzt jahrzehntelange Erfahrung als CFO, dass du meintest, in so einem Exit lerne ich auch noch immer sehr, sehr viel. Was waren da so jetzt aus dem letzten Prozess so 2, 3 Key Learnings, die jetzt auch für dich vielleicht ganz neu waren?
Ja, ne? Also was ich schon gesagt habe, ich würde viel früher nochmal anfangen. Ja, ich würde auch jedem PE raten, auch in der Honeymoon-Phase, denkt schon an Finance. Ja, also wartet nicht ab nach dem ersten halben Jahr oder einen Monat, bevor das erste Reporting an den Mitfinanzierer oder an den Finanzierer geschickt werden muss. Setzt da gleich die richtigen Reize und investiert da mal in Rechnungstool und investiert da auch mal 1, 2 Tage Zeit, um mal vorzudenken, wie muss das am Ende aussehen. Das ist sicherlich eine Sache, die ich machen würde. Immer wieder. Was sind noch meine Learnings? Zu versuchen, noch mehr Zeit und Ruhe reinzubringen, weil wenn du natürlich viel hast, dann musst du gucken, dass dir nichts runterfällt. Ja, und je mehr Zeit und Ruhe, dass du hast, ja, desto entspannter gehst du in Gespräche, desto souveräner bist du und auch das treibt dir nachher den Preis. Mm-hmm. Und du fühlst dich auch deutlich wohler.
Mm-hmm. Ja. Ich habe letztens auch mit einem Investor gesprochen, das fand ich eigentlich ganz spannend, was ich ja heute oder was ich sowieso unterstreiche, das war die Aussage, was du in den ersten 100 Tagen nicht schon in die Orga drückst, wirst du auf der gesamten Halteperiode nicht implementiert kriegen.
Okay.
Ja, das fand ich eine relativ coole Aussage. Das habe ich direkt auf LinkedIn mal genutzt und verarbeitet. Weil das ist richtig, ne? Wenn du halt ab Tag 1, ich meine, wir kriegen das ja auch oft, wir werden dann angerufen, dann ist gerade das Signing gewesen und die sagen schon, hey, wir müssen jetzt schon mal ins Reporting umsetzen und alles aufbauen und so weiter. Ja. Natürlich ist das dann in der, wie du sagst, Honeymoon-Phase nicht so einfach, weil die handelnden Personen dann manchmal erstmal vielleicht 3, 4 Wochen mal irgendwie wieder durchschnaufen wollen. Aber wenn du da halt frühzeitig dran bist, dann schaffst du halt Exit Readiness schon ab Tag 1, weil du einfach an einer konsistenten Datenbasis arbeitest. Und wenn du halt die Datentransparenz schnell schaffst, dann natürlich auch schnell in die Data Governance reinkommst und dann überlegen kannst, wo habe ich nur keine Daten gepflegt, wo muss ich vielleicht nochmal an ein Tool ran und so weiter. Wenn du es halt nach 3 Jahren machst, dann hast du ja auf dem Weg dahin schon Opportunitätskosten ohne Ende.
Genau, ne? Also es ist alles machbar, aber dann braucht es halt Investment, Zeit, Geld, was auch immer. Mhm. nachholbar ist alles, ja, aber das, die Frage ist halt, muss es sein, ja, und deswegen kann ich das nur unterstützen. Du musst halt immer gucken oder unterstreichen, habe ich mein Management-Team gleich vom ersten Tag da, ne? Das ist natürlich immer so eine Sache, wenn du gerade neu kaufst und von Gründer kaufst, ne, die hatten ja schon Reporting, das auch gut war für ihre Zwecke, aber was in ihrer Zeit auch richtig war, das ist jetzt heute nicht falsch, nur du springst auf einmal drei Stufen höher. Ne? Also du musst da klar wissen, weil ich vorhin schon gesagt habe, du brauchst Kaufpreisallokation. Wie macht man sowas? Ne? Du brauchst eine Erstkonsolidierung. Du hast zum ersten Mal einen Konzern. Du musst sehr häufig müssen diese Unternehmen zum ersten Mal einen geprüften Jahresabschluss für die Gruppe machen. Dann brauchst du einen Lagebericht. Ja? Mhm. Chancen, Risiken. Also es gibt ja viele Sachen, die das Setup vorher gar nicht gebraucht hat, ja, und ehrlicherweise wo auch erstmal nur Geld kosten, aber da ja jetzt auf einmal mehr Geld und Volumen im Spiel ist, musst du halt zwei, drei Stufen von sagen wir mal, von dem ganzen Setup höher springen, ja, und das musst du tun, und je früher, dass du es tust, desto einfacher ist es für alle.
Mhm. Ich finde so eine CFO-Rolle ja auch herausfordernd, weil du musst ja fachlich extrem tief in den Themen sein. Also wie gesagt, du hast auf einmal dann eine Kaufpreisallokation nach Kauf. Du hast irgendwie Konsolidierungsthemen etc. pp. Kannst du die Frage beantworten, was ist wichtiger? Also sind heutzutage quasi die fachlichen Details, die man kennt, also sei es IFRS-Accounting oder irgendwie die HGB-Rechnungslegungsstandards oder das ganze Corporate Finance, ist das wichtiger oder ist es wirklich hands-on, datenorientiert in so eine Organisation reinzugehen.
Und noch die Menschen mitnehmen. Ne?
Auch noch, also die genau, beiden Sachen und noch.
Genau, also du musst alles machen, okay. Weil du findest ja Teams vor. Mhm. Und wie gesagt, die Teams möchten ja, aber kennen diese Welt noch gar nicht. Ne? Also von Corporate-Welt auf PE-Welt ist echt ein Sprung. So, und jetzt musst du die Leute befähigen. Ja? Und häufig komme ich an, da gibt es viel Excel, da wird auch noch viel kopiert. Ja, und das ist eigentlich meistens so, Kopierer tun wir jetzt mal abschaffen. Ja, das ist die erste Maßnahme, und Excel, da ich auch gerne Excel mache, aber wenn Tools da sind, versuche ich schon auch Tools zu nutzen und in dem Tool, in dem Strang zu bleiben. Ja, Excel ist für mich dann immer, wo ich viele Nebenanalysen mal schnell mache, aber Excel ist nicht mein ERP, bitte. Mhm. Ja, so, und das musst du auflösen, ne, und da musst du die Leute auch mitnehmen. Die haben natürlich Angst. Ja, was jetzt kommt, ist eine Veränderung, wie für dich oder für mich, für wir zwei nehmen es vielleicht einfacher, weil es immer so ist, aber die Leute, für die verändert sich was, ja, die Anforderung, die Tiefe, die Geschwindigkeit, und deswegen ist es sehr häufig eher die Menschen, weil die möchtest du ja nicht verlieren, das sind ja die Know-how-Träger, die wissen, warum ist der Vertrag vor 10 Jahren so geschlossen worden? Ja, die wissen genau, mit diesem Kunden muss ich so sprechen, dass er bezahlt. Weil wenn ich so spreche, bezahlt er nicht. Ja, so, und die brauchst du ja. Klar, auf der Reise wirst du auch ein, zwei Veränderungen mal vornehmen müssen, weil es gibt auch manche Leute, die sagen, ich möchte das nicht. Das musst du auch am Anfang dann auch klar sagen, wo die Reise hingeht. Also ich bin da immer sehr transparent und sage, pass auf, heute sind wir so, in 3 Jahren haben wir wie bei Ingentis, einen dreifachen Umsatz. Also so wie wir heute arbeiten, können wir nicht mehr arbeiten in 3-4 Jahren. Mhm. Und das bedeutet für alle, wir müssen uns so und so entwickeln. Und dann sage ich auch zu allen offen und ehrlich, überlegt euch, ob ihr diesen Weg mitgehen wollt. Mhm. Aber das ist kein Weg, den ich möchte, sondern das ist ein Weg, dass das Unternehmen gehen wird mit dieser Entwicklung. Ja, somit muss ich den Leuten aber die Chance geben, zu sagen, ja, ich möchte dann mitgehen, dann muss ich sie trainieren, dann muss ich auf eine Schulung schicken, dann muss ich es ihnen zeigen, dann müssen wir Prozesse verändern und dann geht das. Ne? Und dann muss man Handwerkszeug können, neue Daten können, neue Tools können und die Leute mitnehmen. Das ist alles 3.
Mhm. Ist es auch dann das für dich, was einen wirklich guten CFO ausmacht? Also diese Fachkenntnis gepaart mit irgendwie Hands-on Mentalität, IT-Affinität, Tech-Affinität und quasi People Skills.
Genau, ja.
Okay, weil das...
Das musst du haben, weil du kommst immer in besondere Situationen rein. Du kommst am Anfang in eine besondere Situation rein, da verändert sich's, und zum Schluss wirst du wieder verkauft. Ist ja wieder diese Veränderung in 5 Jahren. Und da brauchst du, da musst du auch den Leuten helfen. Mhm. Das sehe ich schon als... Nicht nur als CFO, der neu reinkommt, das ist auch CEO-Thema, CEO, das alle Management-Funktionen müssen das, die wissen ja, gekauft und PE-Modell ist ganz klar ankaufen, verkaufen. Mhm. Das ist ja nichts irgendwas oder selten, wo über längere Zeitraum gehalten wird. Klar, es gibt jetzt viele, hast ja auch schon ein, zwei Posts gemacht, in Contingency Fund rein, etc., etc. Aber meistens ist ja die Reise zwischen 5 und 7 Jahre und dann muss ich die Leute darauf vorbereiten und mitnehmen.
Mhm. Weil was ich schon oft sehe, ist, dass auch Investoren oft glauben, sie hiren jetzt einen CFO und dann lösen sich alle Probleme in den Unternehmen. Und dann merkst du ja ganz schnell, dass sich nicht so viel tut, weil wahrscheinlich dieses Skillset nicht wirklich abgeprüft wird. Ja, da wird dann irgendwie, keine Ahnung, klar, der kennt alle IFRS-Standards auswendig und hat auch schon 3 PPAs gemacht, aber vielleicht kriegt er halt gerade so einen Excel auf, jetzt mal provokant gefragt, dann ist vielleicht ein trockener Knochen. Ja. Ich finde das extrem relevant, was du da sagst. Ne? Also so ein CFO-Profil hat sich in den letzten Jahren massiv verändert aus meiner Sicht.
Ja.
Ne? Kann man wahrscheinlich so stehen lassen.
Genau, definitiv.
Und du sagst aber ja auch, das Management-Team ab Tag 1 ist halt auch entscheidend, dass man das quasi hat und idealerweise halt auch mit den richtigen Personen. Das heißt, du solltest schon in der Due Diligence-Phase irgendwo definieren, was brauche ich da jetzt eigentlich.
Genau. Wobei, das ist ja meistens so, dass in der Due Diligence-Phase schon festgestellt wird, okay, die ein, zwei Positionen in dem Zukauf, die müssen wir wahrscheinlich neu besetzen. Das ist ja, das bekommt man ja relativ zügig mit. Und dann muss man rechtzeitig handeln, ja.
Wie ist denn das jetzt? Ich meine, du hast jetzt Parallelprojekte sozusagen. Hast du auch schon mein Mandat abgelehnt?
Meine Eltern haben mir so mitgegeben, also ich bin sehr hilfsbereit, ja. Das ist manchmal ein bisschen zu meinen Lasten, gebe ich ehrlicherweise zu meinen zeitlichen Lasten, dann zu Lasten von meiner Frau, meinen 2 Jungs und den einen und der Familie. Aber ich habe schon mal gesagt, es ist zu viel jetzt, ja. Gebe ich zu, weil wenn man 2-mal CFO beim PE ist, ist schon zeitlich, dann braucht man tolle Teams, das hatte ich, sonst wäre es nicht gegangen. Aber ich gehe immer am Anfang hin und möchte mit den Leuten sprechen, also mit denen, die nachher da sind. Und wenn ich merke, da ist keine Chemie, dann wird es schwierig, ja, weil das ist schon eine spezielle, also im Private Equity Umfeld sowas zu machen, ist schon speziell, ja. Da muss ich mich auf die Leute verlassen können, da muss ich mit den Leuten mich gut verstehen können, ja. Da muss ich nicht jeden Abend mit denen Bier trinken gehen, ja, aber ich muss einen gemeinsames Verständnis haben, was da passiert und dass man ein Miteinander haben muss, statt ein Gegeneinander und offen und ehrlich und transparent miteinander umgehen kann. Ja? Und das ist mir wichtig, habe es aber bisher immer vorgefunden, Gott sei Dank.
Okay, immer vorgefunden.
Ja, genau.
Das heißt, du hast nie auch bewusst ein Mandat mal abgelehnt, wo du gesagt hast, das passt jetzt nicht oder nee, kommen wir nicht zu Rande oder?
Zeitlich, nee, ehrlicherweise, ich bin,
immer durchgezogen.
Ne, immer ja, also es hat halt immer gepasst, weil man halt vorher, also auch, ich stelle es auch immer mehr fest, die Teams, die dann einen hiren, so wie jemand wie mich, möchten mich ja auch kennenlernen, ne? Und klar geht das erste Kennen immer über Teams, aber für beide ist dann sehr häufig auch, also für mich ist es wichtig, aber auch bei denen, die ich jetzt schon kennengelernt habe, ist wichtig, dass man sich zusammen an den Tisch setzt, so wie wir zwei, spricht, Austausch, wie sieht man gewisse Sachen, was hat man vor, was hat man nicht vor, hat man ungefähr eine selbe Vorstellung von der Zeit, und dann passt.
Verstanden. Ja. Du bist ja eine One-Man-Show, bekanntlich.
Im Moment, ja.
Solltest du bleiben oder schwebt dir?
Du, ich versuche immer mal wieder mit dem einen oder anderen, den ich kenne, so eine Art CFO-Practice aufzubauen, dass man auch sharen kann. Deswegen arbeite ich ja auch mit euch sehr, sehr gerne zusammen. Im Moment ist die Konstellation so. Ne? Ich kann mir das aber auch vorstellen, in Zukunft was anders zu machen. Ich kann aber auch das weitermachen, wie ich jetzt mache, weil ich mache einen riesen geilen Job, ehrlicherweise. Von dem her.
Ja, klar, ich meine, sonst wendet man fairerweise auch die Zeit nicht auf, ne?
Genau, ja. Also. Aber es gibt immer wieder Konstellationen, ja. Mit euch arbeite ich jetzt schon mehrmals zusammen. Ich habe gewisse Steuerberater, Juristen, mit denen ich zusammenarbeite. Also, das ist schon dann einfacher, ja, wenn man sich kennt. Und dann sage ich, habe ich zwar im Moment, bin ich der Einzige oder mal, sagen wir mal, ein, zwei Minijobber in meinem kleinen Unternehmen, die mir helfen, bei ein paar Excel-Sachen, ja. Aber ich bin ja dann mehr oder weniger eingebettet in ein System. Mhm. Ja, und damit fühle ich mich ehrlicherweise nicht allein, sondern ich bin da schon in einer sehr schönen, angenehmen Kette drin, aber im Moment allein, aber vielleicht ergibt sich ja jetzt auch über den Podcast, dass sich jemand meldet, ja, dann machen wir zusammen eine CRO, also Service-Gesellschaft,
ja,
auf. Ja,
ja, ist cool. Ja, ich find's toll. Also ich meine, kannst du irgendwo, sage ich mal, nachvollziehen, was dich da so motiviert, auch so viel Zeit in sowas reinzustecken? Ist das einfach, dass du, keine Ahnung, mit unterschiedlichen Leuten arbeitest, dass du fachlich dazulernst? Was ist das Spannende dran? Weil es arbeitet jetzt ja keiner, dem es keinen Bock macht, am Samstag und am Sonntag durch und bereinigt Daten. Also da muss ja schon ein bigger picture irgendwie dahinter stecken, was einem da, was einem da antreibt.
Ja, du siehst halt das, was entsteht. Ja, also entweder du wächst, wie wir jetzt bei Inventis, manchmal hast du auch irgendwas undermanaged, wo du ein sehr, sehr verzweigtes, unübersichtliches Konstrukt vorfindest, und das dann wieder zu sortieren, dass wieder alles fließt, das finde ich super spannend. Ja, also was ich vorhin gesagt habe, so habe ich angefangen und das sind wir jetzt. Sowas treibt mich.
Es hat so eine unternehmerische Komponente wahrscheinlich.
Genau, ne? Also ich bin in mir ein kleiner Unternehmen, aber natürlich ist das nachher mein Unternehmen. Also in Gentis war ich 100% drin. Ja, genauso bei Effectory war ich jetzt 100% drin. Bin ich jetzt super happy über Kai, der mir jetzt nachgefolgt ist. Aber das mache ich schon mit Leidenschaft, weil nochmal, ich glaube, ohne Leidenschaft ist schwer. Ja, im C-Level anyway. Ja, also egal, ob du nachher CEO, CTO, irgendwas bist, da musst du, ich würde mal sagen, für das Thema brennen. Ja, das ist ein Brennen für das Produkt. Ich finde es auch schwer mit Kosmetik, könnte ich jetzt relativ wenig oder irgendwas anfangen, ja, aber.
Also findest du Software-Themen
einfach spannend? Spannend, ja. Und Themen, die einfach noch nach vorne gerichtet sind, ja, finde ich sehr, sehr spannend. Das macht halt wahnsinnig Spaß. Ja, und in dem PE-Umfeld, muss ich auch ehrlicherweise zugeben, da ist halt Bewegung drin. Ja, da wollen wirklich alle. Ja, und da ist keiner, der sagt, ja, mach mal ein bisschen langsamer oder das können wir auch nächste Woche noch machen. Nee, also ich mag das schon, so ein bisschen Entzug in der Veranstaltung.
Ja, also ist ja bei uns genauso. Wir lieben unsere lieben Investoren ja auch über alles, ja, weil halt es ist Zug drin, man spricht dieselbe Sprache. Irgendwo sind die Persönlichkeitsprofile auch ähnlich. Man hat irgendwie viel Spaß auch miteinander und trotzdem ist man offen und ehrlich vom Feedback her und fordert sich gegenseitig. Genau. Viel Ungeduld ist im Spiel, ja, sodass es immer schön vorangeht. Also es ist schon eine schöne Branche auf jeden Fall. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage. Ich habe ja eine Weihnachtsfolge mit meinem Mitgründer, dem Wolf, gemacht. Und da war eine Frage, was er denn geworden wäre, wenn das ganze Thema hier nicht entstanden wäre. Und dann kam relativ schnell wie aus der Pistole geschossen, ja, er hat sich eigentlich auch so als CFO in einem PE-backed Unternehmen mal gesehen. Bei mir wäre es Autorennfahrer gewesen. Also er ist wahrscheinlich, er ist näher dran als ich. Was würdest du so jemandem wie dem Wolf, wenn er jetzt quasi nicht hier wäre, sondern tatsächlich Interim oder fester CFO werden wollen würde in einem PE-backed Unternehmen, wie geht man sowas am besten frühzeitig schon an? Vielleicht von Studium über Jobs davor? Wie baue ich mir so eine Karriere strategisch am besten auf?
Ja, also Leidenschaft für Zahlen gehört dazu, ja. Und aber auch, egal ob CFO in Corporate oder PE-Umfeld, du musst immer alles verstehen wollen. Ja? Du musst wissen, was macht Marketing und was führt nachher zum Erfolg, zum Kunden und wie bekomme ich es hin, möglichst profitabel das Produkt, wenn du nur eins hast, ist es einfach, wenn du mehrere Sparten hast, immer wieder zu schauen, was treibt das Ganze, warum ist die Sparte profitabler, warum ist jene ein bisschen unprofitabler, wie hängt das zusammen? Ja, also du musst schon immer schauen, wie fließt da alles zusammen. Ja, das ist das Allererste. Das Zweite ist, vernetz dich rechtzeitig. Ja, also fang in der Schule schon an und im Studium, dass du auch Leute hast, die dir auch offen und ehrliches Feedback geben. Wenn du dann in die CFO-Finance-Karriere gehst, schau, dass du, sag mal, dir Peers aufbaust. Ja, also ich habe 3, 4, 5 CFOs, Freunde. Wenn ich mal ein Thema habe, dann droppe ich das in unsere CFO-WhatsApp-Gruppe. Da bekommst du immer sofort, da, schau mal dahin, dorthin, oder du bekommst einen Link geschickt. Ja, ich rufe dich an, fertig, oder einen Wolf. Ja. So, und das brauchst du, ja. Und du brauchst aber auch jemand, Steuerberater, Rechtsanwälte, nicht, dass du so ein Netzwerk hast. Ja. Also rechtzeitig mit dem Netzwerk anfangen. Habe ich auch gerade Kai gesagt, fang jetzt rechtzeitig schon damit an. Kai ist gerade 31 geworden. Ja, weil das sowas passiert nicht über Nacht. Ja, und jedes Unternehmen ist happy, wenn er jemand bekommt, Und es wächst, der gleich seine, ich sag mal, seine Erfahrung mitbringt und manchmal auch seine externen Berater mitbringt, weil dann funktioniert es von Anfang an. Ja, deswegen ist das Netzwerk das Nächste. Und das Dritte ist, weil es halt doch ein sehr intensiver Job ist, wenn man, ein guter Freund von mir ist ein leidenschaftlicher Fahrradfahrer, ja, der fährt im Jahr, ich weiß nicht, 10.000 Kilometer. Da wird es dann eventuell manchmal schwer mit CFO sein, weil auf dem Fahrrad CFO zu sein, das wird schwierig. Aber also du brauchst schon Zeit, ne? Und das ist kein 9-to-5-Job, ja. Und ab und zu wird man mal im Urlaub angerufen. Also man muss auch so ein bisschen das Setup haben, ja. Und die eigene Einstellung, aber auch so bei mir, Frau, Kinder, die wissen, ein, zwei Mal im Urlaub oder ich checke jeden Morgen im Urlaub mal kurz meine Mails. Schau mal auf den Kassenbestand, das ist mir, oder auf den Cashbestand, ist mir sehr, sehr wichtig. Ja, und das musst du halt alles mitleben. Ja. Ja. Und der Job und das Leben, das vermischt sich so ein bisschen, was ich jetzt aber nicht so dramatisch finde.
Nur wenn es Spaß macht, gibt es ja nichts Schöneres.
Genau,
das ist ein Privileg. Ne?
Genau.
Das ist ja auch das Schöne bei vielen Podcast-Gästen hier, dass die überdurchschnittlich viel arbeiten, aber nicht, weil sie müssen, sondern weil sie halt wollen.
Genau.
Und das Wort müssen perspektivisch aus dem Wortschatz streichen zu können, ist natürlich ein riesen Privileg im Leben. Ja. Ich glaube, ich würde noch ergänzen, gerne auch deine Meinung dazu, gerade so Know-how oder Basis-Know-how, vielleicht Programmierung, bisschen Python vielleicht, SQL-Statements heutzutage, wie ein Data Warehouse funktioniert, vielleicht wie ein Power BI funktioniert. Ich glaube, das sind schon Skills, wichtig sind jetzt in
Genau. Das musst du schon, aber das bekommst du normalerweise schon rechtzeitig mit im Studium. Also wenn du dich spezialisierst, meines Erachtens, auf Finance, dann kommst du nicht drum rum. Da weißt du genau, ich muss Datenhandling können. Das können alle, also alle, die ich jetzt gerade eingestellt habe, konnten das schon quasi von der Uni weg. Das gab es zu meiner Zeit ehrlicherweise noch nie. Ja. Ich habe angefangen, als es zum ersten Rechner im Steuerbüro gab, ja. und jetzt, die können aber alles von der Uni. Also zumindest die Richtung Finance, CFO, ob man dann immer CFO werden will oder nicht, das ist was anderes, aber die können alle schon damit umgehen.
Ja.
Und wenn nicht, machen, bitte.
Ja, unbedingt.
Dringend.
Sehr gut, Patrick. Haben wir noch irgendwas vergessen aus deiner Sicht?
Nee, meines Erachtens nicht. Ja, also war super angenehm, wie immer.
Ja.
Und von dem her, danke nochmals, dass du mich eingeladen hast.
Ich habe zu danken, ja. Vielen Dank für die Offenheit und den Einblick in das CFO-Dasein. Ja. So, das war jetzt mal ein Ausflug in die Welt eines Private Equity CFOs mit Besonderheit im SaaS-Umfeld. Ultra spannend aus meiner Sicht, wahnsinnig vielseitige, spannende Rollen, die mit Sicherheit auch für den einen oder anderen Zuhörer hier perspektivisch sinnvoll sein könnten. Wenn ihr weiter solche spannenden Einblicke haben möchtet, dann schaltet auch unbedingt das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Finance Data People. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen.